eines der Vorrechte, in diesem Kreis das Wort Gottes zu verkünden, ist, dass man Menschen vor sich hat, wenigstens zum Teil, die noch nicht so lange im Glauben stehen. Wer von Ihnen ist noch keine 10 Jahre wirklich bewusster Christ? Und doch ein erheblicher Teil. Man merkt es an den Gebeten, man merkt es an der Art und Weise, wie man sich gibt, wenn man mit ihm spricht. Das muss nicht so bleiben. Entschuldigung, das muss nicht fehlen bei älteren Christen. Aber es fehlt oft. Das ist eine gewisse Frische, auch eine gewisse Kindlichkeit. Dass die Tatsache, dass man Christ ist, gilt noch als Vorrecht. Nicht wahr? Wir verlieren das oft, wenn wir schon länger Christ sind. Ich bin schon seit 1935 Christ. Über 50 Jahre. Dann kann einem das zum Alltag werden. Ja? Die Gefahr besteht, dass Jesus selbstverständlich geworden ist. Ich bin dankbar, ganz besonders junge Christen ansprechen zu dürfen, weil ich hier die Gelegenheit habe, weiterzuführen. Das ist noch ein Grund. Und ich hoffe, dass die Worte über das Gebet Ihnen Fundament geben werden in Ihrem Glaubensleben. Und das bringt mich zum Zweiten, das ich einleitend sagen wollte. Ich habe heute Morgen bereits wieder etwas gelernt, und zwar zwei neue Wörter. Es gibt, so heißt es, die Fundis und die Realos. Wissen Sie, wer die sind? Die Fundis, das sind die Fundamentalisten, und die Realos, das sind die Realisten. Ich dachte so bei mir, als ich darüber nachdachte, es wäre mal gut, darüber zu sprechen. Und zwar unter dem Thema, sind Fundis realos? Ja. Dabei müsste man herausstellen, definieren, was ist ein Realo und was ist ein Fundi. Und dann müsste man die Frage beantworten. Und müsste auch unterwegs irgendwo mal feststellen, dass es Fundis gibt, die nur so heißen, und Realos gibt, die nur so heißen. Die Realos, nämlich die meisten von ihnen, meinen, sie sind Realisten, aber sie sind nicht realistisch, ja? Weil sie nur eine Seite der Wahrheit normalerweise berücksichtigen. Das Gespräch kam hierauf, weil von Gebet die Rede war. Und als das Gebet in einem gewissen Kreis vorgeschlagen wurde, hieß es, wir wollen keine Fundis, wir wollen Realos. Sehen Sie? Die unsichtbare Welt, denn das Gebet bringt die Abhängigkeit von der unsichtbaren Welt zum Ausdruck. Und das ist nicht realistisch. Realistisch ist also das Vordergründige. Das ist nicht einmal gut griechisch, ja? Platonisch. Ja? Platonisch ist, dass es Realität gibt hinter dem Vordergrund. Aristoteles, der Schüler, der wollte es nun umgekehrt haben. Und die meisten von uns leben seitdem von Aristoteles und weniger von Platon. Obwohl man von Platon eigentlich nicht leben kann, ja? Aber er hat wenigstens geglaubt an eine abstrakte Wirklichkeit hinter der sogenannten Realität. Was werden Leute einmal staunen? Als ich in Königsfeld war und übrigens auch als ich in Berlin war, ich hatte dasselbe Thema, die Wiederkunft Jesu Christi. Und dann habe ich davon gesprochen, dass die Wiederkunft Jesu Christi eine weltgeschichtlicher Bedeutung sein wird. Und habe das eingeführt mit dem Satz, was wird das einmal ein Staunen geben, wenn Jesus Christus wiederkommt? Weltweites Staunen. wird das auslösen. Wenn man mit einem was feststellt, das hat doch etwas auf sich gehabt mit dem Jesus, ja, dann wird, sagt die Schrift, Jesus enthüllt. Die Bibel spricht von Offenbarung, unsere Übersetzungen sprechen von Offenbarung. Das griechische Wort bedeutet Enthüllung, Apokalypsis. Wir sagen im Deutschen Apokalypse. Das heißt, der Schleier wird weggezogen. Er ist da. Wir wissen heute Morgen, er ist hier. Wir sind geistlich mit ihm verwachsen, verbunden. Wir haben eine Realität da, aber er wird Realität werden für alle Menschen auf der Welt. Sie werden erkennen, der war immer da und jetzt sieht man ihn, jetzt sehen wir ihn. Gebet ist eine sehr realistische Sache. Was ist Gebet? Ganz kurz, das Gebet oder das Beten ist das Reden zu einem Gott und wahres Beten, das Reden, das wahre Reden zu einem wahren Gott. Ja. Grund des Gebetes ist von Gott her gesehen, wenn wir zu ihm beten, Jesus Christus. Er macht es möglich, ihn zu erreichen über den Mittler, den er in den Raum gestellt hat. Er kommt zu uns und begegnet uns und macht es möglich, für uns zu Gott zu kommen. Aber wenn wir zu Gott kommen wollen, müssen wir zuerst bei Jesus gewesen sein. Von unserer Seite aus ist die Grundlage des Gebetes die Begegnung mit Jesus Christus. Er muss einmal unser persönlicher Retter geworden sein. Und das muss echt sein. Das muss eine echte Hingabe an Jesus Christus sein. Wenn die vollzogen worden ist, dann haben wir neues Leben, nicht als eine Sache. Man darf das nicht missverstehen. Leben kann hier nicht getrennt werden von einer Person. Leben gibt es nicht irgendwo in einer Flasche. Leben gibt es in Verbindung mit dem Lebendigen. Pflanzen, sagen wir, leben. Tiere leben, Menschen leben. Jesus Christus sagt, ich bin das Leben. Er ist die Quelle des Lebens, heißt das. Und wenn Christus das Leben bei uns Wohnung aufgenommen hat, dann leben wir und nur so lange. Er ist mein Leben, sagt Paulus. Ohne ihn lebe ich nicht. Ich habe kein Leben. Nicht ich lebe, sondern die Tatsache, dass Christus in mir lebt, ist der Träger, das ist der Grund dafür, dass ich lebe. Würde Christus sich entfernen, hätte Paulus kein Leben mehr. Christus ist unser Leben und deshalb, weil wir mit ihm verwachsen sind, verbunden sind, Jesus gebraucht das Bild vom Weinstock und der Rebe am Weinstock. So ist unsere Beziehung zu Christus. Er trägt uns. Und deshalb können wir über ihn zu Gott kommen. Bei der Definition von Gebet hatte ich bereits einen weiteren Grund des Gebetes angegeben, und das ist das Wort Gottes. Wenn wir zu Gott kommen, dann tun wir das, weil er zu uns gesprochen hat. Wir verquicken das manchmal mit dem Gebet selbst, das darf man nicht, aber es gehört zum Gebet, insofern es die Grundlage ist. Es ist nicht verkehrt, von einem Gespräch zu sprechen, nur das Gebet selbst ist nicht das Gespräch, sondern nur ein Teil des Gesprächs. Das muss klargestellt werden, sonst überbewerten wir unser Reden zu Gott, beziehungsweise unsere Seite, wir müssten dann hören und so weiter, während wir uns da vollkommen gelassen geben können. Er hat gesprochen und wir dürfen antworten. Wir brauchen gar nicht lange dazu suchen, im Raum stille zu werden und so weiter. Es ist wichtig, stille zu werden. Aber wenn wir das Gebet falsch definieren, dann kann eine Verkrampfung da entstehen. Ja, jetzt höre ich aber nichts. Ja. Ich will meine stille Zeit haben, aber ich bekomme nichts davon. Viele Christen kommen in Verkrampfung da. Durch wohlmeinende Anleitungen, die aber dann doch nicht das Richtige treffen. Schlagen wir die Bibel auf und dann wissen wir, dies ist Gottes Wort. Und wir brauchen gar nicht lange zu hören, wir müssen lesen und kauen und zu uns nehmen. Ja? Erwarten Sie keine mystischen Erfahrungen in Ihrer stillen Zeit. Seien Sie ganz nüchtern. Gott ist Realität. Ja? Er ist Realität. Und wenn ich meine Bibel lese, ob ich etwas spüre oder nicht, ich habe etwas davon. Sie wissen auch jetzt noch nicht, was Sie von Ihrem Frühstück haben. Ich glaube nicht, dass Sie das Einzelne da dokumentieren können. Hier wirkt jetzt das Ei und dort wirkt jetzt das Stück Brot und das hat diesen Einfluss auf mich. Das merken wir gar nicht. Wir haben gegessen, das hat geschmeckt. Und wenn es auch nicht geschmeckt hat, wir wissen, es tut uns gut. Ja? Wenn wir sonst das Richtige gegessen haben. Aber wenn wir das Wort Gottes gegessen haben, dann haben wir immer das Richtige gegessen. Ja? Da ist keine Ausnahme. Auch die ersten 10 Kapitel vom 1. Chronik. Ja? Wissen Sie, was da steht? Fast lauter Namen. Das sind die Geschlechtsregister. Auch das ist wertvoll. So, jetzt kommen wir zum Thema von heute Morgen. Das heißt, ich will noch etwas anschließen zum Thema von gestern Abend, Grundsätzlichem. Und das hat mit den Formen des Gebetes zu tun. Man sollte das Thema, das Grundsätzliche, nicht verlassen, ohne dass man hier geklärt hätte, welche Arten von Gebet gibt es, beziehungsweise welche Formen des Betens. Jetzt ist das nicht so, dass man diese Formen so kategorisieren sollte und eine oder die andere mal wählen sollte, sondern die können genauso wie beim Frühstück heute Morgen, das kann alles durcheinander kommen. Und das ist wohl auch meistens so. Aber es muss nicht sein. Sie müssen nicht alles nehmen, was dort auf der Theke zu holen war. Sie können nur ein Ei haben, wenn Sie wollen, nur ein Butterbrot. Das werden Sie bald merken, wenn ich die Formen erwähne. Also, ich möchte 6 Gebetsformen nennen. Das erste und das höchste, ich glaube, da sind wir einverstanden, ist der objektive Lobpreis. Warum nenne ich diesen den objektiven? Das wird gleich klar werden, aber ich kann jetzt schon sagen, es geht darum, dass wir unabhängig davon, ob wir etwas davon haben, Gott einfach loben für das, was er ist. Es gebührt uns, das zu tun. Ich hatte schon gestern Abend mit einiger Betonung gesagt, Christsein heißt, sich auf Gott einzustellen. Er ist es, der geehrt werden will, auch im Gebet. Er ist es, der uns sucht. Wir denken allzu schnell, auch als Christen, an unser eigenes Wohl. Das muss nicht ausgeschlossen sein. Das gehört dazu. Aber die Grundlage ist doch erstens, dass Gott eine objektive Stelle einnimmt in unserem Leben. Lassen Sie mich zuerst einen längeren Text lesen mit Ihnen. Sie dürfen aufschlagen, wenn Sie wollen. Psalm 135, wo wir einen solchen objektiven Lobpreis haben. Das heißt, der Psalmist stellt sich in seine Gedanken ganz auf Gott ein und spricht einmal über ihn. Ja. Psalm 135, die ersten 13 Verse. Halleluja, das Wort ist ein hebräisches Wort. Und bedeutet, gepriesen sei Jahwe. Ja, am Ende ist die Abkürzung des hebräischen Namens für Gott Jahwe. Hallelu heißt gepriesen sei. Gepriesen sei Jahwe. Lobt den Namen Jahwes. Schlachter hat das hier schön drucken lassen, beziehungsweise die Gesellschaft, Haus der Bibel. Alle Buchstaben groß, da kann man dieses Wort hier gleich unterscheiden von dem anderen Namen, der übrigens auch mit Herr übersetzt wird. Es gibt ja 3 Grundnamen für Gott im Alten Testament. Es ist wichtig oder schön, das einmal zu wissen. Das eine Wort ist Elohim und das ist das hebräische Wort für Gott. Steht eigentlich in der Mehrzahl, aber es ist das Wort für Gott. Kann auch für die Götter gebraucht werden, wie auch unser deutsches Wort dafür gebraucht wird. Und das zweite Wort ist Adonai. Und Adonai oder Adoni, heute auch Adon, bedeutet Herr. genau wie im Deutschen, Herr oder Meister oder Herrscher. Auch dieses Wort wird von Menschen gebraucht. Mein Herr, mein Adon oder mein Adoni. Dann Yahweh. Yahweh ist eigentlich eine unklare bzw. eine Aussprache, von der man nicht ganz weiß, ob sie richtig ist. Jehova ist schon ganz bestimmt nicht richtig, weil das früher, ist, das entstand aus einer Verwechslung und einer Verquickung der Vokale von Adonai mit Yahweh. Die Hebräer haben ja im Grunde keine Vokale. Es werden einige wenige Konsonanten für Vokale gebraucht, wie zum Beispiel der erste Buchstabe A, aber auch der erste Buchstabe ist eigentlich ein Konsonant. Aber das Wort für Yahweh ist im Grundtext eigentlich nur vier Buchstaben, das sind Konsonanten. Und jetzt weiß man nicht genau heute, wie man dieses Wort auszusprechen hat. Weil die Israeliten mit der Zeit dieses Wort überhaupt nicht ausgesprochen haben. Man hatte aus der babylonischen Gefangenschaft doch etwas gelernt, nämlich einen gewissen Respekt vor Yahweh, vor Gott zu bekommen. Der Götzendienst wurde in Israel ausgemerzt durch die babylonische Gefangenschaft. Und seitdem gibt es wohl keinen Götzendienst mehr im Judentum. Das heißt von der heidnischen Sorte. Götzendienst haben wir immer unter uns, aber nicht von dieser Art. Und der Name Yahweh wurde dann noch seltener ausgesprochen, weil dieser Name beim Israeliten den Gedanken der Größe Gottes hervorrief. Er ist der Große und der Ferne. Barth hat das auch ganz besonders betont. Gott ist der ganz Andere. Nun ist er nicht ganz anders und die Gefahr besteht, dass er dort bleibt in der Ferne. Und das wurde in Israel zur Gefahr. Und da hat Gott gehandelt und hat diesen Yahweh in die Nähe gebracht. Und der Name Jesus heißt Yahweh rettet. Ja. Yeshua, die erste Silbe ist der erste Teil von Yahweh. Yahweh rettet. Da ist Gott uns nahe gekommen. Und dieser Name hat nun in der Heilsgeschichte in einem gewissen Sinne den Namen Yahweh abgelöst. Man hat noch die vier Konsonanten, aber man weiß nicht mehr, wie sie auszusprechen sind. Jesus ist in der Tat der Gott des Alten Testamentes. Es kam so weit in Israel, dass der Name nur einmal im Jahr vom Hohen Priester ausgerufen wurde, und zwar am Versöhnungstag. Aber als der Tempel zerstört wurde, 70 nach Christus, hatte man keinen Versöhnungstag in diesem Sinne mehr gehabt. Man hat noch einen Tag gefeiert, aber konnte das nicht mehr mit den alten Riten beim Tempel. Und so fiel auch das Ausrufen dieses Namens weg. Das letzte Mal war 69 gewesen. Denn 70 wurde der Tempel so etwa um unserem August vielleicht zerstört und im Oktober findet dann das Versöhnungsfest statt. Also der Name, als die Leute, die das noch gehört hatten, gestorben waren, war der Laut verloren gegangen. Die Vokabel war verloren gegangen. Und so weiß man heute nicht mehr, wie das auszusprechen ist. Aber wir haben immer noch die Buchstaben und wir wissen ungefähr, wofür sie stehen. Der Zusammenhang zeigt uns, dass Yahweh zeigt uns, dass Gott ein Gott des Lebens und der Treue ist. Er ist der Lebendige, der seinem Volk, seinem erwählten Volk treu bleibt. Und da ist das ist sehr schön, dass dieses in Jesus zum Ausdruck gekommen ist. Er ist der Gott des Lebens. Und der uns nahe gekommen ist, sich mit uns verbündet hat und uns auch treu bleibt. Ein sehr schöner Name. Also, wenn Sie entweder in Ihrer Bibel entweder die ersten beiden Buchstaben groß haben, H und E und dann RRN klein, dann wissen Sie, dass im Grundtext dort Yahweh steht Und das ist von Wert, wenn sich mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Wenn nur der erste Buchstabe groß ist, wenn in Ihrer Bibel der Unterschied gemacht wird, dann können Sie sagen, hier ist wirklich Herr gemeint. Dann stellen Sie sich vor, dieser Gott will mein Herr sein, er will über mich bestimmen. Aber das ist eine gütige Herrschaft, nicht eine böse, zerstörende. Wir lesen weiter. Der Schreiber hier, der Psalmist, er wird hier nicht genannt. Er denkt nur an Gott, gepriesen sei Gott, lobt den Namen Jahwes, lobt ihn, ihr Knechte Jahwes. Knecht übersetzt das hebräische Wort, das beides, Sklave und Diener bedeutet. Ein Diener, der aber ein Leibeigener ist. Hier wird anerkannt, dass man Gott gehört, ja, dem lebendigen Gott gehört, die ihr steht im Hause Jahwes, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Lobt Jahwe, lobt den Herrn, denn gütig ist der Herr. Singt seinem Namen, denn er ist lieblich. Es geht nur um Gott, ja? Er ist lieblich. Er ist groß. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt. Er hat gehandelt. Israel zu seinem besonderen Eigentum. Man könnte Israel denken, das ist ein Vorrecht. Ja, es ist ein Vorrecht. Aber hier wird gedacht an das, was Gott getan hat. Gott hat mich zu seinem Eigentum gemacht. Man konzentriert sich auf Gottes Handlung. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Ja, unser Herr ist größer denn alle Götter. Alles, was er will, das tut er. Alles, was er will, das tut der Herr im Himmel. Und deshalb beten wir im Vater unser, lass deinen Willen auch hier so geschehen, wie er dort geschieht. Und auf Erden. Früher oder später wird sein Wille hier getan werden. Im Meer tut er seinen Willen. Und in allen Tiefen, die waren bedrohlich für den Israeliten, deshalb war das Meer ein Sinnbild für Abgrund, für das Unheimliche. Er führt Wolken herauf vom Ende der Erde, macht Blitze zum Regen. Das heißt, lässt den Regen vom Blitz begleitet sein. Und holt den Wind aus seinen Speichern hervor. Der Gott gestaltet das Wetter. Im Neuen Testament heißt es, Jesus lenkt das ganze materielle Universum mit seinem Wort. Wenn er spricht, es regne, dann regnet es. Wenn er spricht, es blitze, dann blitzt es. Das sind nicht nur Naturereignisse. Da steckt eine Realität dahinter. Nicht nur eine Unsichtbarkeit, sondern eine Realität dahinter. Gott. Er holt den Wind aus den Speichern. Das ist natürlich eine schöne bildliche Sprache. Er schlug Ägyptens Erstgeburten vom Menschen bis zum Vieh. Er sandte Zeichen und Wunder in deine Mitte, o Ägyptenland, gegen Pharao und alle seine Knechte. Er schlug große Völker. Er tötete mächtige Könige, Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König zu Basan, und alle Könige Kanaans, und gab ihr Land als Erbe seinem Volk Israel. O Herr, dein Name währt ewiglich. Herr, dein Gedächtnis bleibt für und für. Dein Gedächtnis heißt, man wird immer an dich denken. Es wird immer Menschen geben, die ihn in Erinnerung haben, die an ihn denken. Viele mögen ihn vergessen. Aber Gott behält sich ein Volk vor, das an ihn denkt. Es ist wichtig, an Gott zu denken. Also hier haben wir ein Beispiel von Lobpreis, das sich ganz auf Gott konzentriert. Ich bin der Leibeigene. Ich bin einer, der ihm dient. In der Offenbarung lesen wir davon, dass die Engel Gott Tag und Nacht loben. Gott, es geziemt sich, dass die Wesen, die Gott geschaffen hat, ihn loben, und zwar inständig, Tag und Nacht. Man sagt uns, dass im alten Israel man einen Chor nachts im Tempel hatte. Keine Leute dort, nur um Gott zu loben, damit Gott Tag und Nacht gelobt würde. Es geziemt sich uns, Gott zu loben, egal was wir davon haben. Seinetwegen. Wir gehören ihm. Aber das ist nicht die einzige Form des Gebetes. Übrigens in noch einen Text, Matthäus 6, Vers 9, haben wir ja das Vaterunser. Und da haben wir im ersten Teil einige Bitten, die eigentlich auch ein Lob sind. Wenn wir zum Beispiel beten im Vaterunser, geheiligt werde dein Name, dann ist das nicht nur eine Bitte, sondern eine Lobaussage. Dein Name ist heilig. Und man will, dass er von allen und von mir auch heilig gehalten werde. Dann die zweite Form, der Lobpreis, der subjektive Lobpreis. Der subjektive Lobpreis ist der, der mich angeht, das heißt, die Reaktion auf eine Wohltat mir gegenüber. Gott ist groß, wird gelobt, aber ich habe das erlebt. Er hat mir das tägliche Brot geschenkt, ich habe darum gebeten und er hat es gegeben und ich danke dafür. So sagt Gott zu Israel in 5. Mose 8, dort in Vers 10, wir kennen diese Stelle wahrscheinlich, wenn du gegessen hast, sollst du Gott loben. Man soll ihn nicht vergessen. Nun, ob das eine Verordnung ist für das tägliche Verhalten am Tisch, das weiß ich nicht. Ich glaube, was Gott dort grundsätzlich sagen wollte, wenn du ins Land gekommen bist und du genießest jetzt diese Güter des Landes, dann sollst du nicht vergessen, dafür dankbar zu sein. Aber natürlich soll das nicht nur einmal im Jahr geschehen, am Erntedankfest. Das soll immer wieder geschehen. Und eine schöne Sitte ist es. Es ist nicht überall eine Sitte, muss auch nicht sein, aber ich finde es doch eine schöne Sitte, wenn man nach dem Essen noch dankt. Bin nicht so aufgewachsen, aber ich habe sie angetroffen und fand es dann noch schön. Das erste Mal, glaube ich, erlebte ich das wohl bei den Russen in Kanada, den Einwanderern dort. Fromme Leute, fand ich schön. Du sollst Gott, den Herrn, danken. Ich bin satt geworden, aber ich darf nicht vergessen, dafür Dankeschön zu sagen. Man sagt, der schwierigste Moment für einen Atheisten, und zwar der Moment vollkommener Verlegenheit, ist, wenn er große Dankbarkeit empfindet, aber er weiß nicht, wem er das jetzt sagen soll. Er hat ja keinen Gott. Wir haben das Vorrecht, wenn wir Dankbarkeit empfinden, dass wir wissen, wo wir diesen Dank anbringen können. Dank ist nicht nur eine Pflicht, sondern ein Vorrecht. Wir wissen, dass es nötig ist. Aber allzu oft empfinden wir keinen Dank und wir müssen daran erinnert werden. Und so erinnert uns auch die Schrift durch Beispiel und Vorschrift an diesen Dank. Daniel, heißt es in Daniel 6, nachdem das Edikt kund wurde, dass man nur vom König etwas erwarten sollte und nicht von einem anderen Gott. Er war jetzt der höchste Gott. Darius hat das bedauert, dass er sich dazu verleiten ließ. Aber er wurde schuldig. Er hat es getan. Er ließ sich dazu führen, zu meinen, dass er der Höchste sei. Und Daniel, nachdem er das hört, hört er überhaupt nicht auf, seine Gebetsweise zu ändern. Nach wie vor geht er in sein Kämmerlein. Morgens, mittags und abends tut er was? Zweierlei. Er betet und dankt. Und wenn wir das und auf hebräische Weise verstehen wollen, und das wird wohl hier auch der Fall sein, dann können wir sagen, betend dankte er. Das heißt, sein Dank bestand in großem Maße aus, sein Gebet bestand in großem Maße aus Dank. Stellen Sie sich vor, er hätte jetzt eine ganze Zeit beten und ringen können, ja? Um sein Leben flehen können. Aber er bleibt Gott dankbar. Er weiß, Gott ist immer noch auf dem Thron. Auch wenn er nicht in Israel ist. Er ist aus dem Lande mit dem ganzen Israel verwiesen worden. Oder mit einem großen Teil. Auch wenn es schlimm geht im Lande Israel. Auch wenn er hier in der Fremde ist. Er weiß, Gott ist auf dem Thron. Gott verlässt sein Volk nicht und Gott wird ihn nicht verlassen. Auch jetzt nicht. Und dann kam er in die Löwengrube und ich kann mir vorstellen, wie Paulus und Silas später in einer ähnlichen Situation Gott lobten, so wird er das auch dort fortgesetzt haben. Es war ja abends. Morgens, mittags und abends hat er seine Gebetsgewohnheiten fortgesetzt. Und jetzt hat er die Gelegenheit gehabt, das auch nachts zu tun. Das muss natürlich gelernt werden. Und mit der Zeit bringt uns der Herr das bei. Zuerst sind die Prüfungen etwas leichterer Art und wir zögern, unser Glaube kommt unter Stress, unter Druck und dann lernen wir, ja, ich soll dem Herrn danken. Das nächste Mal kann der Druck stärker werden und ich kann dann lernen zu danken. Aber das Danken muss immer gelernt werden. Das haben wir nie ausgelernt. Wir sind nun eben Sünder. Das heißt, Menschen, die dazu tendieren, das Auge wegzunehmen von Gott. Wir tendieren immer wieder, ihm den Rücken zu kehren. Und so muss er ständig uns rufen. In Epheser 5, Vers 20 spricht der Apostel vom Dank. Und er sagt, dass jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, das heißt vom Heiligen Geist bestimmt ist, er lässt sich regieren vom Heiligen Geist. Das ist ein dankbarer Mensch. In Vers 18 hat er gesagt, lasst euch ganz füllen, das heißt bestimmen vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes, von dem, was des Geistes ist, Römer 8. Und dann dankt. Dann soll man danken, dann kann man danken und dann wird man danken. Dank gehört also zum Leben eines Menschen, der ganz für Gott da ist und im Leben eines Menschen, der es so halten will, dass Gott für ihn da ist. Erfüllt mit dem Geist zu sein, heißt, dass ich ganz für ihn da bin und er für mich da ist. Eine weitere Art des Gebetes ist das Sündenbekenntnis. Vergib uns unsere Schuld. Es ist eine Bitte. Da, aber bevor wir beten, sollten wir Aussagen machen. Das griechische Wort für bekennen heißt dasselbe zum Ausdruck bringen. Deshalb gebrauchen wir auch dieses Wort, wenn wir unseren Glauben bekennen. Das heißt, das, was wir glauben. Ich glaube an Gott, den Schöpfer und so weiter. Das heißt, ich bekenne, sage das, was Gott gesagt hat. Dies sind Aussagen, Grundaussagen, die in der Bibel stehen und ich habe sie zu Herzen genommen, ich habe sie erfasst, ich stimme dem zu und spreche das aus. Ich bekenne das. Aber wenn jetzt Gott sagt, das, was du da gemacht hast, das, was du gedacht hast, das, was du gesprochen hast, das ist Sünde, das gefällt mir nicht, das macht mich traurig, dann sage ich dasselbe aus. Ja, Herr. Das hat dich traurig gemacht, dass ich das gemacht habe. Es tut mir leid. Das war Sünde. Das heißt Sünden bekennen. Und das ist eine Form des Gebetes. Wir sprechen zu Gott und sagen ihm, was wir da verdorben haben, was wir verbrochen haben. Dort, wo wir gesündigt haben. In Psalm 32 haben wir ein Beispiel davon, bei David. Er bekennt seine Sünde. Psalm 35, wir haben ja zwei Psalmen, in denen das Sündenbekenntnis in besonderer Weise zum Ausdruck kommt. Den 51. kennen wir vielleicht besser. Psalm 35 ist eigentlich auch sehr bekannt, aber vielleicht noch etwas wertvoller, was unser heutiges Christsein betrifft. 32, Vers 5. Psalm 32. Paulus nimmt Bezug auf Psalm 32 in Römer 4, wenn er von der Rechtfertigung spricht. Da meint er die Vergebung. Da bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Das kleine Und leitet eine Wiederholung ein. Das ist typisch im Hebräischen und in den Psalmen begegnet das immer wieder. Zwei Sätze, verbunden mit einem Und. Er tat dieses und das. Es ist dieses und es ist das. Das kleine Und kann im Deutschen oft übersetzt werden mit das heißt. Tun wir das hier einmal. da bekannte ich dir meine Sünde. Das heißt, ich verhehlte meine Missetat nicht. Das ist Sündenbekenntnis. Nicht verhehlen, sondern aussprechen, sagen, was wir gemacht haben. Ich sprach, und jetzt zeigt er, was, wie das aussah. Ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Das hat er getan. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Sofort, Gott vergibt. Sündenbekenntnis geschieht im Alten Testament auch von Gottesmännern, die sich eins machen für das ganze Volk. So tut einmal Nehemia das. Das können Sie nachlesen, Nehemia 1. Man nach der Gefangenschaft und bei der Rückkehr, Daniel kurz vor der Rückkehr, bevor die 70 Jahre auf waren, und Nehemia später, werden in die Buße geführt und sagen, ich habe gesündigt und unser ganzes Volk hat gesündigt, mein ganzes Volk. Und sie kommen vor Gott, wie wenn sie das ganze Volk vertreten würden. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber man muss sich darunter selbst darunter stellen. Zum Beispiel, man bringt seine Familie. Man merkt als Vater, meine Familie ist nicht da, wo sie sein sollte vor Gott. Dann kommt der Vater vor Gott und sagt, Herr, ich habe Schuld. Ich habe versagt, ich habe nicht dies gemacht, ich habe nicht das gemacht. Und da habe ich das gemacht und das war verkehrt. Und du weißt, welche Wirkung das hat? Ich und meine Familie haben vor dir gesündigt. Wenn sie das mal tun, wenn sie dazu Anlass haben, dann können sie vielleicht erleben, dass eine Wende kommt. Ich und meines Vaters Haus, ich und unser Volk haben gesündigt. Bei Nehemia ist das in dem ersten Kapitel des Buches, bei Daniel ist das in Kapitel 9, im ersten Teil des Kapitels. Die Verse 3 bis 21 sind durchaus lesenswert, wenn man hier etwas lernen will. Und dann haben wir eine vierte Form, und das ist vielleicht die uns geläufigste Form, die einfache Bitte. Wir bitten Gott um etwas. Bitte, Herr, gib mir. Das lässt sich sehr schnell sagen. Das lernen wir schon als kleine Kinder. Die Hände zusammenklatschen, bitte, bitte. Und so kommen wir zu Gott mit unseren Bitten und das gefällt Gott. Er will gebeten sein. Wir müssen das nicht verpönen. Wir müssen das nicht für ungut achten. Es sollte nicht dabei bleiben. Das haben wir aber schon gesehen. Aber wir dürfen alle unsere Anliegen ihm bringen, auch die kleinsten. Sie haben vergessen, dass die Brille auf der Nase ist und Sie suchen sie. Beten Sie. Ja. Sie haben den Schraubenzieher vergessen oder verloren. Beten Sie. Sie stehen ja ständig in Verbindung mit Gott. Gott ist kein Laufbursche, aber er ist allmächtig und allwissend. Und er bezeugt sich auch in den kleinen Dingen. Er ist nicht zu groß, um uns kleine Dienste zu leisten. Er ist nicht zu groß. Das sind die, die Gott nicht kennen, die so sprechen. Ja. Gott ist zu groß, als dass er sich damit den kleinen, banalen Dingen beschäftigen muss. Nein, er ist nicht zu groß. Das hat Jesus uns gezeigt. Er, der Schöpfer, kommt und wäscht den seinen Jüngern die Füße. Aufgabe eines Sklaven. Er tut für uns das Kleinste. Wir sind ja hilflos. Wir sind ja aufgeschmissen. Wir sind wirklich hilflos. Und er will, dass wir das anerkennen. Und er will für uns handeln. Er will wirklich Dienste für uns übernehmen. Natürlich sollen wir dann auch bereiter sein, Dienste für ihn zu übernehmen. Das ist, kann ein Ausdruck der Dankbarkeit sein. Aber jetzt sind wir beim Bitten. In Matthäus 7 haben wir diesen schönen Vers, den viele Christen auswendig kennen. Bittet, so wird euch gegeben werden. Dann geht es weiter. Das Bitten kann andere Formen annehmen. Sucht, und ihr werdet finden. Das Bitten kann die Form des Suchens annehmen. Wenn die Bitte nicht gleich erhört wird, sollen wir nicht aufhören. Wir sollen wirklich suchen, Herr, bitte. Ich meinte, was ich sagte. Ich möchte gern, Herr, und nur du kannst diese Bitte erfüllen. Ich ehre dich. Nur du bist es, ja? Ich suche dein Antlitz. Ich suche deine Hilfe. Ich bin von dir abhängig. Der Glaube kommt darin zum Ausdruck. Der Unglaube würde sich abhauen und sagen, also geh mit deinem, du bist doch nicht ein Gott. Aber der Glaube hält an. Bei dem wird das Bitten zum Suchen. Und wenn es dann noch nicht gleich ist, anklopfen. Herr, bist noch da, nicht wahr? Ja. Lauter rufen, wie die Frau, die da Schwierigkeiten hatte und zum Richter ging. Jesus sagt, so ist es bei Gott. Haben Sie Schwierigkeiten? Klopfen Sie immer wieder an. Warum verzögert Gott mit seinem Erhören? Nun, um uns bei ihm zu halten. Er weiß, wir würden sehr schnell weggehen, wenn wir zu schnell unsere Bitten erfüllt bekämen. Und so hält er uns in seiner Gegenwart. Sie sagen, das ist Tortur? Nein. Wenn Sie sich selbst kennen, nein. Es ist Tortur in einem gewissen Sinne. Es ist schmerzlich. Aber es tut uns wohl. Wir werden gedemütigt. Und wir lernen unseren Gott kennen und wir lernen, ihn zu erleben. Es hat sehr tiefe Bewandtnis. Bittet, so wird euch gegeben werden, früher oder später. Unser Gott erhört Gebete. Wofür wir bitten dürfen, darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Dies sind zuerst einmal Angaben über die Arten des Gebetes. Dann haben wir die Fürbitte. Das ist eigentlich eine Form des Betens, der Bitte. Aber dieses Mal denken wir an die anderen. Wir legen Fürbitte ein für andere. In 1. Samuel 12 haben wir ein schönes Wort von dem Propheten dort. 1. Samuel 12, Vers 32. Samuel war ein rechter Seelsorger. Vers 23. Es sei aber auch ferne von mir, mich also an dem Herrn zu versündigen, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Samuel war ein Vorbild für einen Lehrer im Volk. Er war ein Prophet, aber er war als Prophet ein Lehrer. Aber er wusste, dass ein Lehrer nicht nur zu unterweisen hat, sondern zu beten hat für die, die seine Schüler sind. Und er wusste, wenn er das nicht täte, würde er sich versündigen. Das sei seine Pflicht, seine Aufgabe. Er sagt, ich will nicht so sündigen gegen meinen Gott. Er hätte sagen können, gegen euch, ja. Aber das Gebet ist eine Sache, die wir vor Gott tun. Man hat diese Aufgabe von Gott bekommen, füreinander zu beten. Paulus ist ein großes Beispiel hier für uns. Wenn Sie die Briefe lesen, in manchen von diesen Briefen haben wir im ersten Teil geschildert, wie er betet. Im Epheserbrief haben wir eigentlich drei sehr starke Beispiele von seinem Gebet. Der erste Teil sind die Verse 3 bis 14 in Kapitel 1. Das ist ein Lobpreis. Und dann ab Vers 15 erzählt er, wie er Fürbitte tut für sie. Und dann in Kapitel 3 im zweiten Teil sagt er noch einmal, wie er dafür betet, dass ihr Glaubensleben vertieft wird. Wir haben hier ein großer Teil des Epheserbriefes ist also Gebet bzw. Gebetsinhalt. Er erzählt, was er betet, wenn er für sie betet. Und wir können daraus lernen, wie für andere zu beten. Der Kolosserbrief ist ähnlich. Also das ist das Fürbittegebet. Und noch ein letztes. Es hat einige Zeit gedauert in meinem Leben, bis ich diese Gebetsform in der Schrift entdeckte, bis ich mir ihre bewusst wurde. Das Erzählen. Wenn wir miteinander umgehen, loben ja nicht nur und bitten oder legen Bitte ein, wenn der eine Verantwortung hat und wir kommen zu ihm, wir wissen, er kann etwas für einen anderen tun oder für mich tun. sondern wir erzählen einfach. Das tun wir in diesen Tagen. So dürfen wir mit unserem Gott umgehen. Er ist unser Freund. Und wir dürfen frei weg von der Leber ihm erzählen, ob es Gutes war oder ob es schlecht ging. Alles dürfen wir erzählen. Wir dürfen mit ihm plaudern gleichsam. Ihm erzählen. Es gibt viele Menschen, die haben nicht einen anderen, mit dem sie sich unterhalten können. Und es tut ihnen gut zu lernen, dass man das bei Gott tun kann. Dann ist man nicht mehr so einsam. Gott wird dadurch zu einer Realität. Er ist uns verwandt. Er ist nicht der ganz andere. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Auch als Menschen. Er versteht uns. Er ist einer von uns geworden in Christus. Der Hebräerschreiber sagt, das zeigt uns, dass er uns versteht. Er weiß genau, wie wir empfinden. Und wir können also alles ihm erzählen. Wie es uns im Urlaub ging, wie es uns dort erging, in den Begegnungen und so weiter. Schmerz und Freude dürfen wir alles erzählen. Ein kleines Beispiel aus dem Psalmen, Psalm 10, dort die Verse 7 und bis 11. In den Psalmen haben wir wohl mehrere solche Beispiele. Sie können das mal als Aufgabe machen am Sonntagnachmittag oder wann Sie sich mit der Schrift beschäftigen und wollen das einfach aus Freude tun, nicht nur Ihre Pflicht erfüllen, eine stille Zeit zu haben, sondern wenn Sie mal ein bisschen studieren wollen, meine ich jetzt, können Sie einmal suchen, wo solche Gebetsformen Teil des Gebetes sind. Psalm 10, 7 bis 11. Sein Mund ist voll Fluchens, Trug und Trotz. Hier erzählt der Psalmist etwas, das ihm Schwierigkeit bereitet, traurig, das ihn traurig macht. Unter seiner Zunge ist Jammer und Not. Er betet nicht, er lobt nicht, er erzählt einfach, wie der Mann ist oder wie die Leute sind. Übrigens, in Ezechiel steht einmal geschrieben, dass die Leute markiert wurden. Da werden Boten geschickt, in Gesicht wohl, da werden Boten geschickt unter das Volk. Und dann heißt es, sucht die Leute, denen es Kummer macht, dass so viel Sünde im Volk ist. Ja? Das ist nicht verkehrt, wenn uns die Not im Lande oder in der Stadt uns Kummer macht. Und wenn wir darüber sprechen, das ist nicht nur Schimpfen oder negativ sein. Nicht nur Pessimismus. Nein, wir bringen dadurch zum Ausdruck, dass uns das Not macht, dass Menschen nicht mit Gott leben. Ja? Und so erzählt er das seinem Gott. Er liegt auf der Lauer hinter der Mauer, im Verborgenen den Unschuldigen zu ermorden. Das ist ja furchtbar. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, dass er den Schwachen fange. Er fängt den Schwachen und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er erzählt seinem Gott die Not in seinem Volk. Natürlich wird das dann indirekt zu einer Bitte. Das kann sich dann auch anschließen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Teil unseres Wochenendthemas. Voraussetzungen für erhörliches Beten. Nachdem wir etwas vom Wesen des Gebets gesprochen haben, wie das aussieht, jetzt einige Voraussetzungen für erhörliches Beten. Was gehört dazu? Und dabei kann man auch sehen, was das Gebet eigentlich hindert. Aber ich möchte es jetzt nicht von dieser Seite her besprechen, sondern von den Dingen, die dazu gehören. Es ist eine längere Liste, und die einzelnen Eigenschaften erhörlichen Betens überlappen auch, überschneiden sich. Aber es sind doch verschiedene Aspekte. Zuallererst möchte ich die Wahrhaftigkeit betonen. Wir sollten echt sein, nicht spielen. Bei Gott sollten wir nicht versuchen, Schauspieler zu sein. Aber es braucht etwas. Meine Frau und ich haben gemerkt, dass Gott manchmal auf sich warten lässt mit der Erhörung, damit wir selbst einmal zur Erkenntnis kommen, dass wir nun wirklich von ganzem Herzen dabei sein sollen. Ja? Und ich bete, Herr, mache mich echt. Wir wissen oft gar nicht, wer wir sind. Wir täuschen uns oft. Wir meinen, wir sind echt, aber wir spielen immer noch. Und dann brauchen wir Erleuchtung. Gott muss uns zeigen, wo wir unecht sind, wo wir echt sind. Beten wir um Wahrhaftigkeit. Jesus sagt, die, die Gott anbeten wollen, die müssen das mit Wahrhaftigkeit tun, in Wahrheit. Ja. Es muss Wahrheit in unserem Innern da sein. Johannes 4, Vers 23. Das ist ein Wort, das er an die samaritische Frau richtet. Er erzählt ihr etwas über das Wesen Gottes. Das war ja eine Aufgabe Jesu hier in dieser Welt, den Leuten zu zeigen, wer Gott ist. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter, die es wirklich so tun, den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Er sucht Menschen, die ihn anbeten. Gott ist das einzige Wesen, das ein vollkommenes Recht hat, sein eigenes zu suchen. Er steht wirklich im Mittelpunkt. Das ist die Realität. Für uns wäre das unrealistisch, um im Mittelpunkt zu stehen. Aber für ihn ist das realistisch. Wollen wir wahrhaftig werden, ehrlich werden, nicht heuchlerisch sein, das heißt etwas vor uns vormachen, das wir eigentlich nicht sind. Aber, darf ich auch dieses sagen, werden Sie nicht zu ängstlich. Fragen Sie sich lange, ob Sie wahrhaftig sind. Beten Sie. Das ist der schnellste Weg zur Wahrhaftigkeit. Ja. Warten Sie nicht, sondern beten Sie einfach. Wenn Sie meinen, Sie sind ein Heuchler, dann beten Sie. Ja. Von ganzem Herzen, dass die Heuchelei weggeht. Zweitens. Freimütigkeit kennt ein erhörliches Gebet. Freimütigkeit kennzeichnet es. Psalm 59. Psalm 59. Wenn ich recht habe, ist das Wort Freimut eine Wortbildung von Luther. Eine schöne Wortbildung. 59, die Verse 5 und 6. Gegen einen Unschuldigen laufen und rüsten sie sich. Habe ich das richtig? Mache dich auf, komm mir entgegen und ziehe da rein. Ja, du Herr, Gott der Heere, Gott Israels, mache dich auf, alle Heiden heimzusuchen. Schone keinen der rucklosen Verräter. Der hat Mut. Ja. Der kommt mit Kühnheit. Wir sollen es wagen, unsere Anliegen Gott zu bringen. In Psalm 119 haben wir einen weiteren Vers. Psalm 119, Vers 126. Es ist Zeit, dass der Herr handle. Sie haben dein Gesetz gebrochen. Haben Sie schon mal so zu Gott gesprochen? Herr, die Not ist schlimm, wusstest du das? Es ist Zeit, dass du handelst. Wir dürfen ganz menschlich sprechen. Wir wissen, dass er alles weiß. Aber auf diese Art und Weise wird uns bewusst, ja, wie es ist. Wir sprechen so auf diese Weise, in dieser Freimütigkeit. Das hilft uns. Hebräer 4, Vers 16 ruft uns dazu auf, freimütig zu sein. Das ist die Stelle vom Hohen Priester. Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Freimütigkeit ist eine Mischung von zweierlei. Von Vertrauen und von Kühnheit. Im Vertrauen machen wir uns kühn und melden uns bei ihm. Gerade weil wir Vertrauen haben, dürfen wir so kühn sein. Sonst würden wir sagen, das ist frech. Aber es ist nicht frech, es ist Mut. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Mir ist wichtig geworden, dass der Ort, zu dem wir uns wenden mit Freimütigkeit, ein Thron ist. Wir denken so schnell an die Gnade, Thron der Gnade oder an den Gnadenstuhl. Vielleicht steht es dort bei Ihnen so, Gnadenstuhl. Aber der Ort der Gnade ist ein Thron. Das erinnert mich an Römer 8, Vers 28, wo es heißt, alles im Leben eines Gläubigen dient ihm zum Guten. Alle, die Gott lieben, wissen, dass alles in ihrem Leben ihnen zum Guten dient. Aber überlegen wir einmal, reflektieren wir einmal. Das ist ja nur möglich, wenn Gott alle Dinge in seiner Hand hat. Wenn er sie steuern kann. Sonst kann eine solche Aussage nicht gemacht werden. Das ist nur möglich, wenn Gott über meine Umstände verfügt. Dann kann er sie so leiten, dass für mich sie etwas Gutes sind. Ich darf also mit Freimütigkeit kommen, wissend, dass der, der dort ist, zu dem ich mich wende, meine Lage in seiner Hand hat. Er ist ein König. Er herrscht über mich und meine Umwelt. Er kennt meine Welt und er ist hier König und nicht die Menschen, nicht die Natur, nicht das andere, sondern er ist König. Er gestaltet mein Leben. Und dann ist es ein Thron der Gnade, das heißt, dieser König hat mir vergeben für meine Gesetzesuntreue. Ich habe ja sein Gesetz verbrochen, aber das wird mir nicht mehr vorgehalten, weil ich über Jesus, den hohen Priester, komme. Und er hat meine Schuld getragen. Das heißt, dieser König ist mir jetzt wohlgesonnen, Christus Jesus wegen. Und ich darf also von daher mit Freimütigkeit kommen. Ich weiß, er ist mir wohlgesonnen. Er liebt mich. Gnade ist eine Form von Liebe. Deshalb dürfen wir freimütig kommen. Weiter Kapitel 10, Vers 19. Kapitel 10, Vers 19. Ich habe zwar die Uhr da, aber das bedeutet nichts. Wann habe ich angefangen?
Wir haben vor 10 haben wir begonnen hier, nicht?
So, also dann ist bald Zeit, ja.
Bist du nicht da?
Nicht?
Nein, ja. Wir haben schon Zeit, weil das Essen ist sowieso erst 12:15.
Ja. Keine Stunde.
Keine Stunde. Ja, gut. Also ich will auch nicht so wie Gorbatschow 6 Stunden sprechen, ja. Also 10, Vers 19, Hebräer, immer noch, Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, da haben wir diesen Gedanken, der Hohepriester hat sich ja selbst zum Opfer gemacht und sein Blut als Opferblut dargebracht, vorgewiesen, und das bürgt für mich. Das heißt, meine Schuld ist weg. Ich habe jetzt ein Recht, zum Vater zu kommen. Keine Sperre mehr. Die Mauer ist abgebaut. Ich bin nicht mehr ein Verbannter. Ich bin ein Freund. Ich darf also freimütig sein. Da wir also Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, welchen er uns eingeweiht hat und so weiter. Deshalb sollen wir auch mit dieser Freimütigkeit kommen. Lasst uns hinzutreten, Vers 22. Drittens. Das Gebet, wenn es erhörlich sein soll, sollte von Ernst begleitet sein. Das hat mit Wahrhaftigkeit, ist mit Wahrhaftigkeit verwandt, kann aber noch extra genannt werden. Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen oder mit Ernst anrufen. Haben Sie eine Übersetzung? Ich glaube, da steht Ernst, ja? Mit Ernst anrufen. Da merkt man also, dass dieser Begriff, diese zwei Gedanken verwandt sind, offenbar im selben Wort liegen. Das hatte ich jetzt nicht gemerkt, aber ich merke es jetzt bei Schlachter. Die habe ich jetzt heute Morgen, die ihnen Wahrheit anrufen, übersetzt er. Ernst und Wahrheit sind noch nicht ganz dasselbe, aber sie sind schon verwandt. Ernst bringt Wahrhaftigkeit zum Ausdruck. Wenn ich wahrhaftig bin, kann ich auch ernst sein. Ehrlich, ja? Mit Ernst. Jakobus 5, Vers 16. Da erinnert Jakobus an Elia, der gebetet hatte. Das Gebet eines Gerechten, wenn es ernstlich ist, kann viel erreichen. Wie hat Elia gebetet? Nun, der Schreiber führt das Beispiel von seinem Beten an, als es nicht geregnet hatte. Da geht er auf den Berg mit seinem Gehilfen und fängt an zu beten. Er tut seinen Kopf, geht zwischen die Knie, beugt sich also und betet. Er geht nicht auf die Knie, er sitzt offenbar, aber tut seinen Kopf zwischen die Knie und fängt an zu beten. Das zeigt einen gewissen Ernst. Die Haltung bringt schon die innere Haltung oft zum Ausdruck. Dann hört er auf und schickt seinen Jungen und sagt, schau einmal, ob schon eine Wolke da ist. Er kommt zurück und sagt, klarer Himmel. Er geht weiter, ja. Betet. 7-mal. Das zeigt den Ernst, ja. Mit allem Ernst betet er, fleht er, es hat schon einige Jahre nicht geregnet. Jahre. Und jetzt betet er. Und der Herr erhört. Und Jakobus sagt, so sollen auch wir es machen. Mit allem Ernst, das Angesicht des Herrn suchen. Dieser Ernst wird manchmal auf die Probe gesetzt. Der Herr will wissen, ob wir wirklich wahrhaftig sind, ernst sind. Und das bringt uns zum Nächsten, dass wir flehen. Aber das griechische Wort für flehen ist ein interessantes. Im Deutschen bringt das eine gewisse Intensität des Betens zum Ausdruck. Im Griechischen ist das eher ein intellektueller Inhalt. Das heißt, man weiß, dass man abhängig ist. Aber Sie wissen, wie Ideen zu Emotionen führen. Wenn ich weiß, ich bin von jemandem abhängig, dann verhalte ich mich anders, nicht wahr? Wenn ein Christ weiß, er ist ganz von Gott abhängig, dann spricht er entsprechend. Dann fleht man, Herr, ich habe kein Recht, zu dir zu kommen. Und dann beginnt man zu flehen. Ja? Das bringt der Israelit zum Ausdruck mit gehobenen Händen. Herr, ich habe nichts dir zu bringen. Das ist keine emotionelle Angelegenheit. Keine mystische Erfahrung. Das ist einfach man zeigt Gott, Herr, ich habe nichts und ich brauche alles von dir. Man wird, das zeigt den Ernst des Gebetes, Epheser 6, Vers 18 haben wir diesen Ausdruck, betet alle Zeit flehend. Unsere Gebete sind oft zu trocken. Sie dürfen ganz ruhig sein. Aber Gott will uns dazu bringen, dass wir auch wirklich das Flehen lernen. Unser Gebet darf und sollte ruhig mit Flehen, von Flehen begleitet sein. Philipper 4. Philipper 4, Vers 6. Sorgt um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen, das heißt durch von Abhängigkeit gekennzeichnetes Bitten, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Da haben wir schon drei verschiedene Gebetsformen, nicht wahr? Beten oder bitten, flehen und Danksagung. Das ist die Antwort auf das Sorgen, auf die Gefahr des Sorgens. Wenn wir merken, wir werden, eine Spannung entwickelt sich da, eine Verkrampfung über eine Not. Wir können diese Verkrampfung nicht vertreiben. Wir versuchen oft, uns zu entkrampfen. Und dann gibt es auch die psychologischen Methoden, die da sich herumsprechen, aber die nutzen ja im Endeffekt nicht so viel. Paulus sagt, bringt das dem Herrn. Fangt einmal an, einfach zu beten. Das ist das Erste, das er nennt. Aber das Beten wird dann zu einem Flehen, wenn man dabei bleibt. Und dann sagt Paulus, Es soll dabei das Danken nicht ausbleiben. Das Beten, das Flehen soll von Danken begleitet sein. Sonst könnten wir verzweifeln. Aber der Dank weiß, Gott erhört. Dadurch kommt der Glaube zum Ausdruck. Früher, als ich jünger war, habe ich gehört, wenn Menschen zum Glauben kamen oder wenn man Menschen zu Jesus führte, dann hat man Folgendes gemacht. Es waren viele in unserer Gegend, die von Heilsungewissheit geplagt wurden. Sie waren im christlichen Raum aufgewachsen, aber sie hatten nicht Heilsgewissheit. Und wenn jemand zwar sagte, er sei zu Jesus gekommen, aber es fehlte ihm die Heilsgewissheit, dann hat man manchmal gefragt, hast du aber schon gedankt? Ja. Mit dem Danken, dass der Herr für einen gestorben ist, kann die Heilsgewissheit kommen. Und auch die Gebetsgewissheit, die Erhörungsgewissheit, wenn wir das vorwegnehmen. Ja. Spurgeon sagt das so. Du weißt von jemandem in deiner Gegend, der ist arm, eine arme Frau, die hat nicht genug zu essen. Und du schickst einen Boten und sagst, wir werden dir morgen eine Mahlzeit bringen. Wir werden dafür sorgen, dass du eine Mahlzeit hast. Nein, so, wir werden dir zu essen geben. Ja. Und dann schickt diese Frau am nächsten Tag die Tochter mit einem Korb. Und die Tochter will die Mahlzeit abholen, so sagt er das. Und im Korb ist noch ein Zettel. Und er dankt für die Mahlzeit. Kannst du dann noch vergessen haben, dass du versprochen hattest, ihr eine Mahlzeit zu geben? Und wenn du zwar im Moment nichts hast, wirst du dich dann nicht bemühen, sofort noch etwas einzukaufen, damit sie wirklich zu essen hat? Du hast es vielleicht vergessen, ja, aber in dem Moment kannst du das nicht ausschlagen. Sie dankt dir schon im Voraus. Ja. Und so sagt er, können wir das auch beim lieben Gott machen. Wir danken ihm im Voraus. Und dann natürlich kann er uns nicht die Bitte verweigern. Ja. Das ist menschliche Sprechweise. Aber ich frage mich, ob der Gott, der uns als Menschen geschaffen hat, nicht gerade so ist. Ja. Er ist doch eine Person. Und wir sind in seinem Bilde geschaffen. Wir dürfen mit ihm so umgehen, wie wir sind. Die Sünde mischt sich immer wieder rein in all ihren Formen. Wir müssen geheiligt werden mit der Zeit. Aber Gott weiß, dass wir nie ganz heilig sein werden. Und er nimmt das immer in Kauf, dass auch ein Stück Egoismus oder etwas Schiefes dabei ist oder etwas Unehrliches oder etwas Hartes und so weiter. Das weiß er, das nimmt er in Kauf. Aber wir dürfen gerade beim Beten lernen und heiliger werden. Denn da sind wir beim Heiligen. Da sind wir in seiner Gegenwart. Und wo lernt man Höflichkeit und das Richtige am besten? In der Gegenwart von höflichen Leuten. Ja. Also dort lernen wir am besten, heiliger zu werden. Wollen wir also nicht vor lauter Unheiligkeit nun warten mit dem Beten, sondern wollen wir hineinstürmen in die Gegenwart des Vaters, so wie ein kleines Kind in das Büro des Vaters hineinstürmt und sagt, Papa, hier bin ich wieder. Und er nimmt es auf seinen Schoß, lässt seine Arbeit und nimmt sich Zeit für das Kind. So nimmt uns unser Gott, der auch mit Saddam Hussein fertig werden muss und so weiter, der hat große Aufgaben. Aber wir dürfen mit unseren Anliegen kommen, so wie wir sind, auch wenn wir selbst klein sind oder auch unsere Aufgaben oder Sorgen klein wären. Ja, ich glaube, wir könnten gerade jetzt eine kurze Gebetsgemeinschaft anschließen, wenn Sie Freimütigkeit haben oder auch nicht. Aber Sie dürfen beten, Sie dürfen sich äußern. Vielleicht wollen Sie einen Dank zum Ausdruck bringen, vielleicht wollen Sie das mit einem Satz tun. Sie müssen nicht fließend sprechen, aber Sie dürfen so kommen, wie Sie sind. Wir neigen das Haupt dazu.